Ich hoffe, dass ihr trotz der Hitze noch ein bisschen Konzentration für die Predigt habt. Das Thema der Predigt heute, wo wir ins Neue Testament reinschauen, ist überschrieben mit den Vater offenbaren. Alles, was Jesus getan und gesagt hat, hatte dieses eine Ziel, zu zeigen, wer Gott wirklich ist und den Vater zu offenbaren. Der Vater sollte diesem Planet voller Waisenkinder offenbart werden als wahrer, guter, echter Vater. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr hören, was den Unterschied macht zwischen Waisenkindern und Kindern, die ganz sicher und geborgen sind. Jede Tat von Jesus, alles, was er gesagt hat, offenbart einen vollkommenen Vater. Einen, der total gut ist. Als die Jünger einmal dachten, Kinder seien für Jesus nicht so wichtig und diese Frauen wegschicken wollten mit ihren Kindern, hat er diesen Kindern gedient und hat die Jünger korrigiert und gesagt, nein, lasst sie kommen. Die Kinder sind mir wichtig. Kinder scharen sich um gute Väter und obendrein vertrauen Eltern ihre Kinder gern guten Vätern auch wiederum an. Ganz logisch. Wenn man das unter diesem Blickwinkel das Neue Testament liest, was Jesus getan hat, wie er mit den Leuten umgegangen ist, was er gesagt hat, wie er Leute geheilt hat, Tag für Tag, Wort für Wort offenbart er, wie der Vater ist, wie das Herz Gottes ist. Im hohen priesterlichen Gebet, im Johannesevangelium Kapitel 17, sehen wir einen ganz intimen Moment, den Jesus mit seinem Vater teilt. Es ist fast so, als würde Jesus seinem Vater von der Zeit auf der Erde erzählen, was da passiert ist und wie Jesus seinen Auftrag auf diesem Planeten verstanden hat. Und vier Sachen werden dabei besonders deutlich. Er sagt, ich habe das Werk vollendet, Vers 4. Jesus kam, um das Werk des Vaters zu vollenden. Er sagt zu Johannes 10, 37, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Jesus tut das, was der Vater tut, er tut seine Werke. Jesus offenbart den Namen Gottes. Er manifestiert den Namen des Vaters in der Welt. Die Juden haben nicht Vater gesagt zu Gott. Nur zwei Stellen im Alten Testament, wo er Vater genannt wird. Da war so heilig der Name, man hatte den Namen nicht ausgesprochen von Gott, weil es zu heilig war. Man hat dann gesagt, der Name oder Herr, aber nicht tatsächlich Gottes Namen ausgesprochen. Und Jesus sagt, nein, 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 sagt Vater, aber die Wunder, die Jesus vollbrachte, tat er im Namen des Vaters. Auch das Johannes 10, 25. Jesus gab den Menschen das Wort des Vaters. Er wird ja beschrieben schon direkt am Anfang des Johannesevangeliums, Kapitel 1, Vers 14, als das Fleisch gewordene Wort. Und anderer sagt er, ich sage euch nur das, was ich den Vater sagen höre. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und Jesus verkündet den Namen des Vaters. Immer wieder weist er auf ihn hin. Denkt nur dran, wie er uns das Gebet gibt, wo er dann sagt, hey, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Also er betont immer wieder, seine Worte, seine Taten stammen vom Vater. Sie kommen aus der himmlischen Welt. Sie zeigen, wer er ist und wie er ist. Bill Johnson macht das sehr deutlich, er sagt, er und seine Frau, Beni, haben immer wieder Pflegekinder aufgenommen. Weil sie zu Hause, für eine Zeit lang, sie haben selbst einige Kinder gehabt. Und einmal haben sie zwei Jungen aufgenommen, wo die Eltern umgekommen waren. Also die Mutter war verunglückt oder umgekehrt. Und dann hat sich das zweite Elternteil ein halbes Jahr später das Leben genommen. Diese Kinder waren tatsächlich Waisenkinder. Sie kam zu ihnen nach Hause und sagte, die ersten Tage waren sehr interessant. Wenn abends die ganze Familie am großen Esstisch mit den eigenen Kindern zusammensaß, diese beiden Jungen haben so viel Essen auf den Teller gepackt, wie nur irgend ging, so schnell wie nur möglich und gegen alle anderen verteidigt. Sie waren eine Zeit vorher im Waisenhaus gewesen. Und sie hatten etwas gelernt, nämlich wenn du nicht für dich selbst sorgst, dann sorgt keiner für dich. Dann kommst du zu kurz. Niemand sollte ihnen dieses Essen wegnehmen und sie demonstrierten ganz deutlich, wie Waisenkinder leben. Bill Johnson beschreibt, sie haben alle gelächelt, sie waren freundlich zu denen. Sie haben ihnen tagelang vorgelebt, dass keiner zu kurz kommt, dass es immer genug gibt und dass freundlich miteinander geteilt wird. Es hat eine Zeit gedauert, ein paar Tage, bis die zwei erkannt haben zu sagen, hey, hier gibt's immer genug und es werden immer alle satt und es werden alle versorgt. Waisenkinder leben anders als Kinder, die sich geliebt wissen. Für gesunde Kinder ist Selbsterhaltung und Selbstdarstellung, hört sehr gut zu, für gesunde Kinder ist Selbsterhaltung und Selbstdarstellung, das sind keine treibenden Faktoren. Wer sicher ist, ich bin geliebt und angenommen, der braucht das nicht. Der hat es nicht nötig. Und immer wenn wir in unserem Leben das feststellen, dass diese Sachen uns antreiben, kannst du direkt schließen und sagen, hey, da fehlt mir noch irgendwas von Gott. Ich habe was nicht verstanden, ich habe was nicht angenommen, ich denke immer noch, ich muss meinen Teller verteidigen. Und Gott sagt, nein, ich gebe dir alles im Überfluss, Fülle. Du kommst nicht zu kurz. Ein geborgenes Kind, das neigt eher dazu, auch andere Kinder hervorzuheben, seine Stärken zu sehen und nicht immer die Aufmerksamkeit nur auf sich zu ziehen. Das Problem ist, wir leben in einer Kultur von Waisenkindern. Es wird so getan, als sei es richtig und gut und als seien die die Besten, die am lautesten schreien, die am meisten sich melden, die am besten Lobbying betreiben und immer vorne sind und sonst etwas sind. Aber es ist nur Ausdruck davon, hey, da ist etwas nicht rund. Und das zieht sich ja durch alle Bereiche des Lebens. Das kann beim Nachbarn sein, das kann an der Arbeitsstelle sein, das ist in der Politik so, das ist zwischen Ländern so. Überall werden wir von Waisenkindern geführt. Und diese Waisenkinder besitzen keine Antworten, sondern sie kennen nur diverse Methoden, um den Schmerz zu lindern, um dafür zu sorgen, dass es für mich reicht, aber nicht, dass es ein fröhliches Miteinander gibt. Und das ist was ganz anderes. Wir haben das Vorrecht, diesen wunderbaren Vater zu kennen. Sag doch mal dazu deinem Nachbarn, ich bin kein Waisenkind. Du hast einen Vater, der dich liebt. Auch wenn dein leiblicher Vater vielleicht nicht so war. Wenn du ihn vielleicht nie kennengelernt hast. Wenn er längst gestorben ist. Das ist alles völlig egal. Du hast einen Vater im Himmel, der dich liebt und der dich gut versorgen will. Amen. Und Jesus hat seinen Jüngern folgenden Auftrag gegeben. Er hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, Vers 21. Und wir haben eben gehört, Jesus hat immer das getan, was er den Vater tun sah. Er hat das gesagt, was der Vater sagt. Und er reicht diesen Auftrag an uns weiter und sagt, hey, lebt auch so. Lebt auch so. Tut das und redet das, was ihr den Vater tun seht und was ihr von ihm wisst und verstanden habt. Jesus hat uns das perfekt vorgelebt. Er ist vollkommene Theologie, der personifizierte Wille Gottes, das ist Jesus. Und wenn du irgendetwas beurteilen willst, wenn du für irgendetwas ein Korrektiv brauchst, schau auf Jesus. Jesus heilte die Menschen, die zu ihm kamen. Stimmt das? Ja. Wir kennen keine Geschichte, wo Jesus jemand krank gemacht hat. Hätte er es gekonnt? Ja, natürlich hätte er es gekonnt. 12 Legionen Engel standen jederzeit zur Verfügung, hat er gesagt. Er setzte seine Autorität nie ein, um einen Sturm zu verstärken. Sich die Hände zu reiben und sagen, ja, jetzt reiß ich sie mal richtig rein. Der Magen wird mal richtig durchgerührt. Oder irgendeine Katastrophe herbeizuführen. Niemals befahl er Feuer vom Himmel, um eine Stadt zu vernichten. Um die Einwohner vielleicht dazu zu bewegen, mehr zu beten, sich zu demütigen und dadurch ihm ähnlicher zu werden. Ja, Gott kann jede Tragödie gebrauchen, um seinen Plan umzusetzen, seine Pläne. Aber das bedeutet nicht, dass er diese Dinge verursacht und will. Jesus ging mit den Stürmen anders um. Er hat gezeigt, ich bin mitten im Sturm da, erstens. Und zweitens, ich kann jeden Sturm stillen. Vertrau mir. Ihr Kleingläubigen, fragt der Jünger im Sturm. Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen auf Gott? Jesus war nicht der Problemverstärker, sondern er war die Lösung für die Leute. Es gibt ja einmal diese Szene, wo sie da in Samarien unterwegs sind und wo zwei Jünger, als sie da abgelehnt werden, die Stadt nicht rein dürfen, sagen, Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen? So wie wir es aus dem Alten Testament kennen? Kleines Feuerwerk? Die Jungs haben es verdient. Und Jesus sagt, ihr habt nichts verstanden, ihr habt nichts begriffen, wessen Geisteskind ich bin, nämlich des Vaters. Er liebt die Menschen. Denkt an die Geschichte von Jona. Jona, der sauer ist, der sich da hinsetzt auf die Düne und sagt, na, wann wird er sie endlich alle umbringen? Und Gott sagt, hey, 120.000 Menschen, ich habe sie lieb, ich habe sie geschaffen, ich will nicht, dass sie umgebracht werden. Es ist nicht das, was ich auf dem Herzen habe für diese Leute. Ich will, dass sie umkehren und dass sie leben. Jesus, mitten im Sturm sagt ja Jesus, Sturm, schweig, still. Also auf dem Boot ist. Und Wind und Wellen legen sich. Die logische Schlussfolgerung ist, der Sturm ist nicht von Gott, es sind Mächte und Gewalten, die hier am Werk sind. Aber wenn der Teufel im Sturm ist, dann müssen wir uns hüten davor zu sagen, der Sturm sei Gottes Wille. Da war diese Frau aus Syrophönizien, die Jesus anbettelt und sagt, hey, heil meine Tochter, es gibt keine andere Lösung. Und Jesus sagt, naja, meine Zeit ist noch nicht da, ich bin gekommen zu den Kindern des Hauses Israel, nicht zu den Heiden. Das ist sein Auftrag, sein Mandat. Und doch heilt er die Tochter, obwohl sie völlig gar nicht reinpasst ins Konzept. Er zeigt sein Herz voller Mitgefühl, er zeigt, wie ein Vater seinem notleidenden Mädchen dienen würde. Wir wissen, dass es der Heilige Geist ist, der in Jesus wirkt, ihn ganz erfüllt. Derselbe Heilige Geist, der in uns lebendig ist und sich zeigt und manifestiert. Wenn du etwas zu wissen glaubst über Gott, was du in Jesus nicht wiederentdecken kannst, solltest du es sehr gründlich hinterfragen. Jesus ist die vollkommene und genaueste Offenbarung des Vaters und seines Wesens, die es überhaupt geben kann. Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Güte Gottes, die Menschen im Leben von Jesus sehen, und die man oft sehen kann in dem, was Menschen in Gemeinden glauben. Und da gibt es dann Lösungen, sagen, naja, wie Jesus das gemacht hat, das ist nur metaphorisch zu verstehen. Der hat die geheilt, das meint, du sollst gut sein zu Leuten. Oder, naja, man kann das theologisch nicht wirklich rechtfertigen, was Jesus da gemacht hat. Lass uns das nur historisch betrachten. Lösungen, um sich aus der Affäre zu ziehen. Das Problem sind, wie wir unsere Schwierigkeiten, die Unterschiede zwischen dem Leben von Jesus und unseren alltäglichen Erfahrungen, wie wir das zusammenbringen können. Und um diese Diskrepanz zu vertuschen, schaffen wir oft eine Theologie, die die Bequemlichkeit nicht gefährdet, die uns aber leider auch in totaler Unreife hält. Es ist uns oft einfacher, die Auslegung der Bibel zu ändern, weil etwas nicht in Erfüllung geht, als Gott so anzuflehen, bis es in Erfüllung geht. Ganze Theologiegebäude sind auf solchen Lösungen aufgebaut. Ganze Kirchen- und Konfessionsfamilien praktizieren das so. Jesus heilt die Menschen und er möchte, dass Menschen, die krank sind, geheilt werden. Wenn jetzt die Krankheit vom Vater kommt und Jesus die heilt, das wäre doch sehr seltsam. Das wäre doch genau dieses, die sind nicht einig miteinander. Ein Haus, das wird keinen Bestand haben. Meistens ist es so, in christlichen Kreisen, Leute sind ja doch ein bisschen bibelfest. Man löst es dann so, sagt, ja, aber im Alten Testament, das steht doch, da gibt's doch so einen Vers, da schickt Gott das doch, da macht er das doch. Das kann sein. Aber wir sind die Leute des neuen Bundes. Wir schauen das Alte Testament vom Neuen her an, von Jesus her. Er ist es, der die Dinge erleuchtet und eindeutig macht. Und wir legitimieren das ja meistens nur, weil wir ein Problem mit der Sache haben. Bei vielen anderen Sachen ist es sehr eindeutig, dass wir Dinge nicht mehr so tun und glauben, wie es im Alten Testament steht. Also wir würden nie von Leuten verlangen, sagen, hey, du hast eine schlimme Sünde gemacht, bring dein Schaf her, wir werden es opfern. Wir sagen auch nicht, du willst den Herrn anbeten, prima, nächstes Jahr in Jerusalem, die nächste Gelegenheit. Wir schicken keinen nach Jerusalem, weil Jesus hat gesagt, auf den Ort kommt es nicht an. Ein Geist in der Wahrheit ist sie. Wir wagen auch nie körperlich behinderten Menschen zu verbieten, Gott anzubeten, so wie es im Alten Testament üblich war. Wir sagen auch nicht, wer blind ist, der ist verflucht von Gott, wie es im Alten Testament üblich war. Wie es in 5 Mose, Bücher Mose drinsteht, der Standard für uns ist nicht das Alte Testament. Das kann man sich ganze Lebensbereiche durchdeklinieren. Das ist so mit der Beschneidung, die Feinde lieben. Ja, der Elia ließ 850 Götzen von Dämonen besessene Götzenpriester umbringen. Und Jesus gab sein Leben hin und starb für gottlose Menschen. Aber Jesus kam, um das wahre Wesen des Vaters zu offenbaren. Er ist der Maßstab für alle Bereiche, auch für Heilung, für Zeichen, für Wunder. Interessanterweise, wenn man zurückschaut in der Kirchengeschichte, oft hilft das, die Kirchengeschichte auch zu kennen, weil Menschen sind immer gefährdet, Dinge durch die Brille ihrer Zeit ganz besonders zu sehen. Und dann gibt es immer diese blinden Flecken und Ausschlüsse. Und wie wir das heute machen, zumindest viele Menschen das machen, das ist ein zeitgenössisches Phänomen. Das hat ganz viel mit Aufklärung und Rationalismus zu tun, mit der Brille, die wir schon als Kinder anziehen, um die Welt zu betrachten und einzuordnen. Und in dieser Brille sind übernatürliche Dinge eigentlich nicht vorgesehen. Man kann dann mal neben rausgucken, ein bisschen was sehen. Aber es bleibt ein ständiger Problemherd. Wenn ich eine andere Art von Brille trage, wie sie zum Beispiel Menschen tragen, die aus einer orientalischen Kultur kommen, die haben dieses Problem nicht. Weil in ihrer Umgebung, in ihrer Welt, wie sie aufgewachsen sind, ist das vollkommen natürlich, dass jeder sofort mit Übernatürlichem rechnet. Für uns heute meint häufig, wenn wir sagen, Christus ähnlich sein werden wie er, oh, das ist jemand, der geduldig und freundlich und liebevoll ist. Das ist richtig. Aber das ist nur eine Seite der Medaille, diese charakterliche, die Reinheit und Heiligkeit. Die andere Seite ist die Seite der Kraft und der Vollmacht. Und beides gehört zusammen. Vor 2000 Jahren hat man geglaubt, jede Krankheit stammt vom Teufel. Und Heilung kommt von Gott als Zeichen seines gegenwärtigen Reiches. Wir wissen heute, die Lösung ist nicht immer ganz so einfach. Krankheit entsteht durch das, was Menschen tun, wie sie leben. Krankheit entsteht durch psychische Dinge. Krankheit entsteht durch geistliche Dinge. Negative geistliche Dinge. In allen Bereichen kann Gott heilen und Veränderung schaffen. Es gibt für ihn da kein Limit. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, wenn wir etwas nicht erleben, was in der Bibel steht, neigen wir dazu, eine obskure Bibelstelle herauszusuchen und mit der zu rechtfertigen, wie es jetzt einfach ist, wie wir es erleben. Der biblische Weg ist anders. Nicht zu sagen, ich erlebe etwas nicht, was in der Bibel steht, das heißt nicht, die Sache stimmt nicht, sondern das heißt, ich bin noch nicht an dem Punkt. Und ich fange an zu beten und sagen, Herr, bring mich dahin. Ich will das gern erleben. Ich allein, ich in meiner Familie, ich in meinem Hauskreis, ich in unserer Gemeinde. Wir wollen das erleben. Zeig dich. Hab deinen Weg. Weißt du, wenn du nämlich denkst, die Krankheit hat mir Gott geschickt, dann dürftest du auch nicht zum Arzt gehen. Denn du würdest ja dann in die Souveränität Gottes eingreifen. Aber interessanterweise, ganz viele Leute, die nicht an Heilung glauben von Gott, die sind sehr schnell darin, zum Arzt zu gehen. Klammer gesagt, ich glaube daran, dass Gott durch Ärzte heilt. Dass er auch durch Medikamente wirkt. Er will nämlich, dass wir Leben haben und Gesundheit haben und Freiheit haben. Er ist ein guter Vater. Jesus ist vollkommene Theologie. Er offenbart den Willen Gottes. Er macht uns vor, wie das Leben in der Realität seines Reiches aussehen soll. Und oft ist das anders, als wir uns das vorstellen. Wenn ihr an die Frage von Besitz denkt, dem einen sagt er, gib alles her und dann folge mir nach. Und dann erzählt er dieses Gleiche und sagt er, ja, die Leute bekommen Talente anvertraut und die arbeiten damit. Und als der Herr zurückkommt, guckt er genau nach, was haben die damit gemacht. Der nichts mitgemacht hat, bekommt das eine Talent auch noch weggenommen und der am meisten hat, kriegt es dazu. Es ist mit Jesus nicht so einlehnig, so einfach zu sagen, der ist Sozialist, der war Kapitalist. Es ging ihm ums Reich Gottes. Nicht um das, wie wir es uns vorstellen. Gottes Güte zeigt sich. Jesus offenbart sie, er offenbart das Wesen des Vaters und er hat das auch schon zu Zeiten des Alten Testaments getan. Das eine Bild mit diesem Turm, das war ganz gut. Das passt gut dazu mit dem schiefen Turm von Pisa, weil es ja genau so, wir lamentieren oft über Dinge und schieben sie Gott in die Schuhe, für die Gott gar nichts kann. Für die wir uns in Freiheit entschieden haben, wo wir selbst vielleicht Mist gebaut haben und hinterher mit den Folgen sagen, oh Gott, warum ist es mir passiert? Hallo? Du warst dabei. Und so sagt er, so steht es in der Apostelgeschichte 14, Vers 7, und doch hat er sich selbst, also Gott, nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Es gibt diesen Segen über allen Menschen, wo Gott zeigt, ich will Gutes tun, ich schenke Versorgung. Und er hat die Erde so eingerichtet, dass wir leben können. Und oft erfahren wir Gutes, bevor wir ihn überhaupt als unseren Vater erkennen lernen. Dass er unsere Herzen mit Freude erfüllt und Gott will, dass Menschen das erleben, dass sie eine Visitenkarte von ihm bekommen, zu sagen, hey, ich tue Gutes. Das ist seine Visitenkarte. Seine Güte soll die Menschen zur Umkehr leiten. Das sage ich nochmal langsam. Seine Güte soll die Menschen zur Umkehr leiten, nicht sein Zorn. Seine Güte. Ja, und manchmal tun böse Menschen Gutes. Jesus sagt das so, ihr, wie eure Väter, wenn ihr schon euren Kindern, die ihr böse seid, euren Kindern Gutes tut. Wisst ihr, wie die Stelle weitergeht? Wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der Gutes ist, euch Gutes tun? Wie viel mehr? Früher hat man bei Schiffen unterwegs immer so ein Bleilot ausgeworfen, um zu wissen, wenn man in der Nähe der Küste war, wie viel Wasser habe ich eigentlich noch unterm Kiel? Heute geht das mit dem Echolot etwas einfacher. Und wisst ihr, das Bleilot bei Gottes, wie viel mehr? Du kannst du Leine geben und Leine und Leine. Und das erreicht nie den Grund. Wie viel mehr will Gott uns Gutes tun? Jesus erzählt von seinem Vater, dem es nicht egal ist, wie es seinen Kindern geht, der die Schreie seiner Kinder hört. Er ist ein liebender Vater. Er ist nicht der Hausmeister eines Waisenhauses, der 3 warme Mahlzeiten und einen Schlafplatz für die Nacht zur Verfügung stellt. Er ist ein liebender Vater. Und er zeigt seine Liebe, indem er uns Geschenke gibt, Gaben gibt, die unserem Wesen und unseren Herzenswünschen entsprechen. Wie viel mehr wird der Vater dir Gutes geben? Manchmal ist es schwer zu begreifen, wie Gott uns so sehr lieben kann. Die Gerechten und auch die Ungerechten. Und Gott begabt auch Leute, die ihn noch nicht kennen. Steht auch in der Bibel drin. Da ist zum Beispiel der Herodes ist dafür bekannt für seine Redekunst. Und das Volk vergöttert ihn. Er sagt, er ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Und weil er nicht sagt, nein, es ist nicht meine Fähigkeit, ich habe es von Gott. Weil er Gott nicht die Ehre gibt, heißt es aber sogleich, schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und verschied. Also er vergab Gott nicht die Ehre für das, was er empfangen hatte, aber es wird ganz eindeutig, die Gnade Gottes lag auf Herodes. Gott hatte ihn gesalbt. Also Gott gebraucht manchmal ungläubige Menschen, um seine Absichten zu verwirklichen. Nicht nur Gläubige. Wir kommen zum Schluss. Warum sage ich das mit den Ungläubigen? Dass Gott auch die liebt. Ich erinnere euch nochmal dran, was Jesus gesagt hatte. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er hat Jesus zu den Ungläubigen gesandt und zu denen gesandt, die gar nicht so liebenswürdig waren, die gar nicht so angenehm waren. Denkt nur an die ganzen Zöllner und Zeloten, Terroristen, Huren, was sich da so alles tummelte in der Nähe von Jesus. Der Vater liebt auch die nicht liebenswerten. Er liebt dich, er liebt mich. Und auch wir sollen Menschen lieben, die unsere Liebe nicht verdient haben. Das ist es, was Gottes Herz bewegt. Und es ist wichtig für uns zu begreifen, dass in Gottes Reich das die Spielregeln sind. Immer wenn ich mich entscheide, einem Menschen Gutes zu tun, der eigentlich nicht liebenswert ist, dann scheint die Liebe Gottes besonders deutlich auf. Weil es ist vollkommen klar, das wurzelt nicht in unserem Natürlichen. Im Natürlichen würden wir immer den Menschen Gutes tun, die angenehm sind, die freundlich sind, die sind wie ich, die ich mag, die mich einladen, die ich wieder einlade. Klar. Lasst uns das segnen, was Gott segnet. Und nicht nur das, was uns schmeckt und angenehm ist. Das ist die Visitenkarte Gottes. So ist es im Neuen Testament. Und wir denken ja oft ans Extrem, wenn Jesus sagt, tut Gutes denen, die euch fluchen. Oft fällt es uns ja schon schwer zu sagen, tut Gutes dem Nachbarn, der dich nicht grüßt. Der immer sein Auto so blöd parkt, dass du 3-mal kurbeln musst, bis du aus deiner Einfahrt rausfahren kannst. Dem Nachbarn, der sich nie an die Mittagsruhe hält und immer schön samstags mittags um 1 Uhr seinen Rasen mäht. Es sind ja oft die kleinen Dinge, die uns herausfordern. Den Mitarbeiter im Büro, der, wenn du nicht da bist, sich nicht dran hält, dass im Büro nicht rauchen angesagt. Die kleinen Dinge, die einen richtig nerven und richtig anmachen. Segnen, lieben. Das heißt nicht, dass man alles schlucken muss. Aber es heißt doch, einen sehr freundlichen Umgang zu haben. Nicht nachzutragen. Gott ist gut. Und die Grundlage aller Theologie ist die Güte Gottes. Er meint es gut mit uns, mit den Menschen, mit der Welt. Das bedeutet nicht, dass alles in unserem Leben einfach ist. Überhaupt gar nicht. sondern es bedeutet, dass ich die Güte Gottes nicht in Frage stelle, egal was passiert. Es gibt diese Dinge, die ich nicht verstehen kann, aus welchen Gründen sie geschehen, mir oder anderen, aber ich opfere nicht das, was ich erkannt habe über Gott, dass er gut ist, nur weil ich das andere nicht verstehe, auf dem Altar der menschlichen Vernunft. Damit ich eine plausible Erklärung für irgendeine Tragödie bekomme. Bei vielen Sachen muss man einfach sagen, ja, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, ich weiß, du bist gut, ich bin gespannt, eine Auflösung für dieses Rätsel in der Ewigkeit zu bekommen. Allein das rentiert sich schon mal hinzukommen. Und doch ist eins sicher, er ist gut und er ist immer besser, als wir denken. Und wenn das nächste Mal dich etwas anficht, dann denk an diesen einen Satz. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Kindern Gutes geben? Und dann nimm dein Bleilot und miss die Güte Gottes aus. Miss die Güte Gottes aus. Und darum haben wir immer wieder gesungen heute. Gut, gut. Du bist gut. Amen.